Wir reden heute über den Meeresboden und über Tiefseebergbau und darüber, wer das vorantreibt, wer das stoppen will und wer das überhaupt entscheidet. Ich bin Christoph Speer von Fair Oceans und ich sitze hier mit Kai Kaczynski, auch von Fair Oceans, und wir hoffen, dass wir da ein bisschen Klarheit schaffen können. Wir haben uns gestern schon darüber unterhalten, Kai, wie viel Meeresboden uns eigentlich so persönlich rechnerisch gehört, weil der Meeresboden ist ja Gemeingut, oder? Wie kommt das eigentlich?
Ja, der Meeresboden ist Gemeingut, und zwar der Teil, der außerhalb der 200-Seemeilen-Zonen liegt. Also die sogenannte Area oder das Gebiet auf Deutsch. Das ist festgeschrieben im Seerechtsübereinkommen der UN. Und da unser Planet ja ziemlich blau ist, zu über 70%, ist dieser Teil, der da als Gemeingut festgeschrieben ist, ungefähr die Hälfte unseres Planeten. Und verwaltet wird das Ganze nach dem UN-Seerechtsübereinkommen von der ISA, der Internationalen Meeresbodenbehörde auf Jamaika. Da saßen bisher so ungefähr 40 Personen gut. Und die haben dann tatsächlich unser gemeinsames Erbe, den halben Planeten und eben die Ressourcen, die auf und in dem Meeresboden liegen, verwaltet für uns. Und ich fand es total spannend, dass du ausgerechnet hast, dass das pro Kopf 4 Hektar im Augenblick sind.
Ja, sind 4 Hektar, wenn man den ganzen Meeresboden, das sind ja irgendwie 350 Millionen Quadratkilometer, durch die Weltbevölkerung teilt. Wobei, also es wird ja ein bisschen weniger, weil, wie du gesagt hast, es gibt einen hohen Anteil, das sind schon nationale Gewässer. Also das sind die Hoheitszonen, das sind die ausschließlichen Wirtschaftszonen, die 200-Meilen-Zone. Und das ist dann schon nur noch so ungefähr 60-40, was dann vom Gemeingut übrig bleibt. Und die Nationalstaaten geben sich auch Mühe, dass ihr Stück vom Kuchen noch ein bisschen größer wird, weil man kann noch eine Runde tricksen über das sogenannte Extended Shelf, also über den weiterlaufenden Festlandssockel, der dann über die 200 Seemeilen hinausgeht, bis auf 350, glaube ich. Und da müssen alle möglichen Ansprüche noch entschieden werden, und wenn die alle positiv beschieden würden, dann käme schon fast auf halbe raus. So, dann habe ich ja immer noch 2 Hektar Meeresboden und du auch. Kann jetzt kein Häuschen drauf bauen, aber gibt ja immer so ein Gefühl.
Ja, immer noch eine ganze Menge, finde ich auch. Und das, was du da ansprichst, manchmal denke ich ja, man kann das gut die größte Entwendung, den größten Diebstahl von Gemeingut nennen, der da läuft. Obwohl, ein Diebstahl ist es ja tatsächlich nicht, weil diese Ausweitung des Extended Shelf, also dieses Stücks Meeresboden, der über die 200 Seemeilen hinausgeht, ist im UN-Seerechtsübereinkommen festgeschrieben. Und es gibt mittlerweile über 60 offizielle Anträge bei der Festlandskommission, die dafür eingerichtet ist in New York. Das ist also alles rechtens, aber genau diesen Prozess, den du da beschrieben hast, ich finde, der kriegt öffentlich viel zu wenig Aufmerksamkeit. Weil so viele Staaten sind dabei, eben möglichst 350 Seemeilen am Meeresboden unter ihre eigene Verwaltung zu stellen und eben nicht mehr als Gemeingut oder als Erbe der Menschheit von Jamaika aus verwalten zu lassen. Das finde ich ist schon ein ganz schöner Eingriff in die Meeresgovernance und meerespolitisch einfach total wichtig, sich das mal genauer anzuschauen. Und ich habe für uns ja mal in die Kommission geschaut, wer da eigentlich sitzt. Und ich finde, die Zusammensetzung dieser Kommission sehr diskussionswürdig. Da sitzen viele Leute dann drin, die darüber entscheiden, ob diese Anträge auf Ausweitung genehmigt werden, die vorher in ihren Ländern an den Anträgen beteiligt waren, die dann dort gestellt worden sind, auf Ausdehnung ihres jeweiligen Meeresbodenstückchens. Und dass da so eine Vermengung zwischen staatlichen Interessen und dieser internationalen Kommission besteht, finde ich schon ganz schön fragwürdig. Also da ist eigentlich eine ganze Menge, das diskutiert werden müsste politisch, viel öffentlicher, als das jetzt geschieht.
Das müssen wir uns vielleicht mal genauer ansehen. Also es ist ja so, es gibt wie für alles im Leben eine Behörde und so gibt es auch eine Behörde für den Meeresboden und sie hat ein kleines, schmales Hochhaus in Jamaika und verwaltet irgendwie diese Hälfte der Erdfläche. Und wenn ich es richtig verstanden habe, ist es so, dass alle Unterzeichnerstaaten des Seerechtsabkommens im Prinzip Mitglied sind. 168 oder so. Die stellen auch gemeinsam die Generalversammlung, die Assembly. Und dann gibt es so einen Rat. Da spielt eigentlich die Musik. Und da sind 36 aber Staaten drin, ja. Die im Prinzip gewählt werden. Aber ich glaube, man hat sich darauf geeinigt, dass die nach so einem gewissen Regionalproporz durchwechseln. Also dass immer ein bestimmter Anteil Europa, Südafrika, Südamerika, Pazifik vertreten ist. Also danach so ungefähr. Man kann auch sehen, wie das über die Jahre wechselt. Und dann gibt es, glaube ich, noch so ein paar Fachgremien. Aber eigentlich ist das Entscheidende, dass die Versammlung und der Rat, da liegt eigentlich die Entscheidungsgewalt und die entscheiden über Anträge auf Abbau, oder? So, das ist das. Und über die Regularien.
Genau, und im Augenblick sind sie ja noch in der Phase, die Regularien und jetzt speziell den Mining Code, auf dessen Basis sie dann letztlich entscheiden werden, wer was abbauen darf. Ja, da sind sie ja noch in der Phase, das jetzt zu klären und ne, das aufzusetzen. Schon seit einer ganzen Reihe von Jahren haben eben mit den Vorgaben für die Exploration, die Erkundung der Ressourcen begonnen und sind jetzt eben in der heißen Phase des Mining Codes, wo es dann konkret um den Abbau geht. Und für uns ist natürlich immer wieder interessant zu schauen, wer es dann schafft, in dieses kleinere, entscheidende Gremium, von dem du eben ja auch schon gesprochen hast, irgendwie zu kommen, wie das zusammengesetzt ist und wie viele Staaten darin vertreten sind, die auch einer kritischeren Position zum Tiefseebergbau, wie zum Beispiel einem Moratorium oder einem Stopp zugeneigt sind und wie viele dieser Staaten dann, ja, das andere Extrem vertreten in der politischen Debatte, nämlich einen möglichst kostengünstigen, mit wenig Auflagen versehenen Tiefseebergbau, der ja am besten für viele dieser Fraktionen im nächsten Jahr starten soll. Ne? Das ist ja auch ein Grund, warum wir uns jetzt wieder oder weiterhin intensiv mit dieser Frage beschäftigen, weil es wird immer dringender, da ein möglicher Zeitpunkt, an dem dieser Mining Code fertiggestellt wird, immer näher rückt. Ne?
Wir schauen jetzt wieder stärker auf die ISA in den letzten Jahren, weil es gab ja davor die Phase, mit der waren wir auch sehr beschäftigt, wo man dachte, Tiefseebergbau beginnt in den ausschließlichen Wirtschaftszonen, in den AWZs, da wo die internationale Meeresbodenbehörde faktisch nichts zu sagen hat, was reguliert oder auch nicht reguliert wird von den Nationalstaaten. Und die ersten Projekte haben ja nach 2000 darauf abgezielt. So, also das, womit wir auch beschäftigt waren, Nautilus Minerals, die vor Papua-Neuguinea in der Bismarcksee bohren wollten und die ja dann vor noch nicht langer Zeit dann, weil sie nicht zum Zug kamen, irgendwann doch pleite gegangen sind. Aber da war die ganze Zeit ja der Eindruck, das passiert zuerst in den AWZs, weil da die Regularien schwach sind, weil man sich da Inselstaaten greifen kann, die gar nicht die Kapazitäten haben, da so genau hinzuschauen, die dringend Geld brauchen und Interesse haben, Lizenzen zu verkaufen. Man kann aber sagen, dass das nach dem Scheitern von Nautilus sich erstmal wieder verlagert hat, oder?
Ja, klar. Das war auf jeden Fall so. Und ein Teil derer, die ja an dem Nautilus-Projekt, mit dem wir uns da beschäftigt haben, beteiligt war, die haben dann ja auch diesen Wandel quasi als Unternehmen nachvollzogen. Da wurde dann letztendlich die heute bekannte Metals Company daraus am Ende. Und die haben sich ja verschiedene Verbindungen, die Nautilus auch schon etabliert hatte, im pazifischen Raum quasi gesichert und haben da jetzt Gemeinschaftsunternehmen mit pazifischen Inselstaaten, wo sie eben genau jetzt nicht auf deren AWZ in erster Linie abzielen, sondern eben auch Lizenzen über diese Staaten von der Meeresbodenbehörde erhalten haben und in der Clarion-Clipperton-Zone Abbau von Manganknollen zu betreiben. Also genau diese Entwicklung, finde ich, hast du vollkommen recht, die hat stattgefunden. Weg von den AWZs, stärker hin auf die hohe See wieder.
Du musst vielleicht kurz nochmal erklären, wie es eigentlich funktioniert. Weil ich kann ja jetzt nicht irgendwo am Meeresboden abbauen wollen, sondern die Meeresbodenbehörde weist bestimmte Gebiete aus, die dafür vorgesehen sind. Und eins, also eigentlich das Wesentliche, die Clayton-Clipper-Zone im Pazifik. Und dann können eigentlich ja nur Staaten Anträge stellen auf Untersuchungs-, also auf Forschungslizenz, die dann übergehen würde nach einer bestimmten Zeit in eine Abbaulizenz unter bestimmten Bedingungen. Aber der Trick ist, dass sich eben inzwischen viele internationale Bergbau- und Nicht-Bergbaukonzerne, die am Tiefbau, Tiefseebergbau interessiert sind, dann eben als Partner zusammentun mit Staaten, die dann diese Anträge stellen. Die arbeiten das dann faktisch aus. Das sind oft Staaten, die könnten das selber gar nicht machen. Aber das ist ja so ein Weg, wo man sagen muss, naja, das hat schon so einen Anschein von Privatisierung des ganzen Geschehens. Aber deswegen sind das alles so Joint Venture zwischen Staaten und praktisch Konzernen, die möglicherweise überhaupt technisch dazu in der Lage sind.
Ja, klar. Ich würde sagen, das war schon bei der Ausformulierung des Seerechtsübereinkommens und dieses Teil 11, wo es, in dem es sich um den Tiefseebergbau dreht, klar, dass das im Kern erst einmal auch so laufen wird, weil der große Vorteil, das, was ich beim ersten Mal, als ich mir das Seerechtsübereinkommen angeschaut habe, ja wirklich überraschend fand, wie weit das sowohl in Richtung Meeresschutz orientiert war, dieses Seerechtsübereinkommen, weil wir müssen uns da vor Augen halten, das wurde in den 70er Jahren verhandelt. Ja? Und da haben die schon von ökosystemar und vorausschauendem Meeresschutz gesprochen, etwas, was sich international viel später erst etabliert hat. Heute ist uns das geläufig, aber in den 70er Jahren war das ja keineswegs überall geläufig in den Debatten um umweltpolitische Maßnahmen. Und das andere, was ich sehr überraschend fand, wie sehr das Seerechtsübereinkommen auf Mechanismen auch orientiert war oder eingebaut hat, die dafür sorgen sollten, dass der globale Süden tatsächlich eine echte Chance hat bei der Erschließung der Ozeane, der Vorteile, die uns die Erschließung der Ozeane bringen sollten, in Hinsicht auf Ernährungssicherheit oder auch rohstoffpolitische Fragen, ja, Meeresressourcen wie eben im Tiefseebergbau. Da geht dieser Vertrag schon sehr weit. Aber dieses Missverhältnis in Wissenschaft, Technologie und auch Finanzierungsmöglichkeiten hat natürlich damals bestanden zwischen globalen Norden und Süden und besteht heute noch weiterhin. Und so hat man im Meeres, also in dem Vertrag letztendlich gesagt, Tiefseebergbau soll auch dem globalen Süden möglich sein, durch Technologie und Wissenstransfer, indem da Strukturen aufgebaut werden und er auch die ISA sogar die Möglichkeit hat, ein eigenes Unternehmen, über das auch, finde ich, viel zu wenig gesprochen wird, über diese Variante, zu etablieren, an denen dann alle Staaten, eben auch die des globalen Südens, beteiligt werden letztendlich, aufzubauen, zu eröffnen. War ein sehr umstrittenes Thema, war vielen Ländern des globalen Nordens viel zu sehr Sozialismus, ja, alle ein Unternehmen und so, das war gar nicht gewollt. Das sorgte unter anderem eben auch für die 12-jährigen Nachverhandlungen, die dann kamen. Also diese Phase in den 80ern, wo dann der Vertrag an verschiedenen Punkten nochmal in Frage gestellt wurde von einigen Staaten, unter anderem auch von Deutschland in den USA und dann eben über diese Punkte nachverhandelt wurde. Aber nichtsdestotrotz ist, wie gesagt, das Ganze schon so angelegt, dass der globale Süden auch Zugangsmöglichkeiten verstärkt erhalten soll durch diese Transferaspekte. Aber faktisch, und das meine ich, ist heute eben so, wie es eben auch in den 70er Jahren war, die Möglichkeit da, dass jeder Staat eben Anträge stellen kann auf Abbau, aber da in diesem Bereich dann eben auch oder unter diesem Vorzeichen dann als Sponsoring State, wie es heißt, auftritt. Das heißt, der Staat holt sich die Lizenz und jemand anders baut für diesen Staat ab. Das kann ein staatliches Unternehmen sein, das kann auch ein Unternehmen aus diesem Staat sein oder es kann eben ein Unternehmen aus dem internationalen Bereich sein, das eben auch wie jetzt The Metals Company seinen Sitz in Kanada hat und dann aber für Nauru, einen pazifischen Inselstaat, dann aktiv werden wird.
würde ich auch sagen, dass man so, das Sales-Abkommen, das ist so der Spirit der 60er und 70er Jahre. So. Also auf der einen Seite die dritte Welt, die Blockfreien und so weiter, die waren relativ stark so. Die Idee des Staats war relativ stark. Es gibt ja in dieser Phase dann, da kommen ja diese ganzen Gemeinrechtsabkommen her, ja, wie auch der Weltraumvertrag oder die Antarktis, wo dann eben es überall hieß, ja, das ist gemeinsames Erbe der Menschheit. Und ja, und ich glaube auch, man hat realistisch gesehen und erwartet und wollte verhindern, dass die Staaten, die finanziell und technologisch schneller dazu in der Lage sind, sprich die entwickelten Industriestaaten des Nordens, sich den Meeresboden erschließen. Und hat dann gesagt, ja, deswegen gibt es all diese Mechanismen, die müssen das beantragen. Wenn sie ein Gebiet untersuchen, muss die Hälfte davon danach weitergegeben werden, typischerweise dann an den Staat des globalen Südens. Und was aus dem Abbau an Profit erzeugt wird, muss dann eben auch ein Stück weit umverteilt werden. Also das war der Gedanke. Und andererseits ist es natürlich auch sehr fortschrittsoptimistisch. Ja? Also irgendwie war das klar, das wird abgebaut. Und dann gibt es viel zu beachten an Ökosystemen, aber das wird man alles in den Griff kriegen. Das war ja auch so der Geist der Zeit. Und das macht ja so ein bisschen Schwierigkeiten heute, zu argumentieren, naja, gemeinsames Menschheitserbe kann auch heißen, wir lassen es lieber.
Ja, klar. Das war ein oder ist ein Einwand, der immer ja gegen unsere Argumentation, wir wollen Stopp des Tiefseebergbaus, weil wir diese Eingriffe viel, viel zu gefährlich halten, kurz gesagt, ja, durchsetzen. Also gegen diesen Stopp ist immer das Argument, ja, aber Leute, es gibt dieses Seerechtsübereinkommen, weil die Menschheit genau diese Ressourcen eben auch nutzen soll. Und wenn wir uns die große, ja, deutschstämmige Meerespolitikerin des 20. Jahrhunderts, Elisabeth Mann-Borghese, angucken, die ja auch viele Schriften verfasst hat und selbst ja auch engagiert war in der Verfassung oder ja in der Entwicklung des Seerechtsübereinkommens. Sie hat ja sowohl auf der einen Seite für den Meeresschutz plädiert, aber auf der anderen Seite eben auch für die Nutzung der Meeresressourcen, der Fischerei, um eben den Welthunger zu bekämpfen und auch Energie und mineralische Ressourcen, eben um eine faire, aus ihrer Perspektive, faire globale Entwicklung eben auch des globalen Südens voranzutreiben. Also die Meere als Chance zu sehen, wenn sie eben aber auch gemeinsam, und das war auch noch ein Punkt, der ihr sehr wichtig war, auf friedvolle Art und Weise verwaltet wird. Also genau das, was du da angesprochen hast. Also da steckt schon beides da drin. Und die knifflige Frage ist wirklich, wie kriegen wir Umwelt und Entwicklung, wie an vielen Punkten in der Meerespolitik, so zusammen? Und der andere, gibt es eben auch Eingriffe, Technologien angesichts des aktuellen Zustands der Ozeane, die wir vielleicht erstmal lassen sollten oder gänzlich lassen sollten? Und gut, da sind wir ja der Meinung, der Tiefseebergbau gehört genau zu denen. Es gibt da auch No-Gos, was die Erschließung angeht.
Das ist übrigens auch sehr 70er Jahre in all diesen Verträgen im Antarktis, also im Weltallvertrag, auch im Meeresboden, im Seerechtsabkommen steht ja überall auch drin. Also da werden keine Atomraketen gelagert. Also man war getrieben von der Idee, man muss irgendwie jedes Mal festlegen, nein, da werden keine Atombomben hingepflastert, weil der Eindruck war, das ist die größte Gefahr, die man eindämmen muss, dass jeder Winkel der Erde und des Weltraums und die Antarktis und der Mond militarisiert wird. Die Frage ist ja, was sind die Ressourcen, die da das gemeinsame Erbe ausmachen? Also ist ja auch so, wenn auf meinen 20.000 Quadratmetern Meeresboden, da gibt es vielleicht, da haben wir uns auch sehr beschäftigt, da gibt es möglicherweise Ökosysteme, die kennt noch gar niemand. Da gibt es schwarze Raucher, da gibt es schwefelatmende Bakterien, die eine ganz andere Art der Nahrungskette begründen, als wir das bisher kannten. Das ist alles noch nicht erforscht. Wir verstehen auch ganz wenig davon. Das mündet irgendwie in die Nahrungskette und in die Strömungen in einer Weise, die wir auch noch nicht genau verstehen. Und ja, also wenn da jetzt ein Bagger kommt und das platt macht, das stört mich dann schon so auf meinem Fleckchen Meeresboden, würde ich sagen.
Ja, unbedingt. Also wenn wir in den letzten Jahren zurückschauen, jede Expedition in die Tiefsee, wo Deutschland ja auch sehr aktiv ist. Wir haben eine relativ große Forschungsflotte, viel Meereswissenschaften, aber auch viele andere Nationen sind da unterwegs. Wenn wir uns anschauen, was die da an Biodiversität allein jetzt bei jeder Expedition, also an neuen Arten auch entdecken, ist das natürlich ungemein faszinierend und es ist vollkommen klar, dass über ganz lange Zeit die Artenvielfalt, ja, die Biodiversität in der Tiefsee total unterschätzt wurde. Und es wird auch immer klarer, dass für die großen globalen Stoffkreisläufe, die eben auch für ja, die Klimafunktionen zuständig sind, aber auch für andere Aspekte eben auf globaler Ebene, dann ist festgestellt worden, dass das mit der Tiefsee verknüpft ist. Ja, also, dass wenn wir da eingreifen und das auch großflächig machen, dass wir letztendlich globale ökologische Funktionen stören werden. Das muss nicht von heute auf morgen geschehen, aber dadurch, dass alles in der Tiefsee etwas langsamer funktioniert, ja, kann das auch letzten Endes sehr langfristige Konsequenzen haben. Und vom Grundsatz her, dass eigentlich menschliche Eingriffe, wenn man sich die Ausrichtung der Debatten zur Umweltpolitik auf internationaler Ebene anschaut, ne, eben ein wichtiger Punkt ist, Eingriffe in die Umwelt sollen nicht zum Verlust von Biodiversität im großen Maße führen. Ja, dann ist, denke ich, ganz klar zu sagen, wenn wir da unten anfangen und wirklich den Meeresboden abtragen, also das Ökosystem auf die konsequenteste Art und Weise zerstören, ja, dann wird es natürlich Biodiversitätsverluste zur Folge haben. Ja. Und das generelle Problem, was du eingangs ja auch ansprachst, ist, wir wissen auch noch zu wenig darüber. Weil eine Voraussetzung, die auch verhandelt worden ist jetzt für Eingriffe in die Ozeane beim BBNJ-Abkommen, also beim Abkommen zum Schutz der Hohen See, das jetzt gerade verabschiedet worden ist, ja vor noch nicht allzu langer Zeit, waren die Etablierung von Umweltverträglichkeitsprüfungen, die wir auf Land kennen, aber die es auf dem Meer so noch nicht gab. Und das war ein Teil eben dieses BBNJ-Abkommens, diese auch auf dem Meer zu etablieren. Das ist geschehen. Aber um genau diese Prüfungen vornehmen zu können, muss man ein Ökosystemmodell haben. Man muss etwas haben, an dem man eben die Umweltauswirkungen auch wirklich überprüfen und darstellen kann. Und wenn du zu wenig über einen Lebensraum weißt, wie in der Tiefsee, dann hast du kein Ökosystemmodell davon und auch keine Prognosemöglichkeiten für das, was nach den Eingriffen kommt. Und an dem Punkt sind wir genau. Und bei der Anhörung bei der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe hier in Deutschland zum Tiefseebergbau hat das die Wissenschaft letztendlich auch bestätigt. Wir haben das da eingebracht und gesagt, wie seht ihr das überhaupt? Ist da in absehbarer Zeit so ein Ökosystemmodell, auf dem dann die ganzen Umweltprognosen überhaupt fußen können, da? Und die sagt, nein, das ist jetzt nicht da. Und dafür werden wir auch noch eine ganze Weile brauchen, bis wir sowas überhaupt haben. Also da ist ein ganz großes Defizit und die internationalen Ansprüche, die es gibt, können gar nicht erfüllt werden in dem Bereich.
Darauf stützt sich ja auch die Forderung nach dem Moratorium. Das ist ja so ein bisschen der Ausweg für Helden, die nicht so weit gehen wollen und sagen, wir müssen das richtig verbieten, aber wir brauchen eine 10-jährige, 15-jährige Pause, während der auf jeden Fall kein Bergbau stattfinden kann am Meeresboden, weil wir noch gar nicht die Grundlagen haben, Umweltfolgenabschätzungen vorzunehmen. Weil die kann man nur machen, wenn man entsprechende Modelle hat, mit denen man das messen kann. Und man muss verstehen, was da passiert, um messen zu können, wie groß der Schaden ist. Man muss, denke ich, auch dazu sagen, der Meeresboden ist zwar groß, aber nichts, was da kommerziell passieren wird, wird kleinräumig sein. Weil es einen Zusammenhang gibt zwischen der Größe des Investments, damit ich da überhaupt was machen kann, und der Größe der Fläche, auf die ich das anwenden muss. Und da, das ist ja schon relativ kompliziert bei den harmlosen Dingen jetzt wie Ölförderung, das geht ja auch inzwischen schon in Meerestiefen von 3000 Meter unter Umständen vor. Und da ist das auch schon schwierig. Da ist es stockfinster, da ist es kalt, da herrscht enormer Druck. Da merkt man auch oft gar nicht so ohne weiteres, wenn da was ausläuft, weil da kann man ja niemand so eben mal hingucken. Die ganze Frage, was sind Maschinen, die überhaupt diesen Druck aushalten, die noch arbeiten können unter den Bedingungen, wie kriegt man das da hoch? Also es ist ziemlich aufwendig, da steckt auch viel Entwicklungsarbeit drin und das lohnt sich einfach nicht für ein paar Quadratmeter. Deswegen muss man davon ausgehen, also wenn man das grüne Licht gibt, sozusagen, das kann passieren, dann wird das Flächen erheblicher Größenordnung beanspruchen müssen, weil alle so rechnen müssen.
Ja, genau. Also ich meine, die sagen ja, jedes Investment in Tiefseebergbau ist aktuell Risikokapital, das da eingesetzt wird. So, und die Investierenden auf dem internationalen Markt erwarten dann von Risikokapitalinvestitionen auch eine entsprechende Rendite, die höher ist als bei normalen Investitionen. Also 10% plus X. Ja, und wenn man sich die Hochrechnungen anschaut, und in Deutschland ist eigentlich die Ressource in der Tiefsee, über die am meisten gesprochen wird, das sind die Manganknollen. Und das Bundeswirtschaftsministerium hat dazu auch schon mal eine Wirtschaftsanalyse gemacht. Die ist jetzt schon mittlerweile wieder ein paar Jahre alt. Aber überall, wo man schaut, wird davon ausgegangen, ein einzelnes Unternehmen wird über 100, manche sagen 150 Quadratkilometer Meeresboden pro Jahr abernten und zerstören, um ein einziges Manganknollenunternehmen am Laufen zu halten. Und wenn man mal vergleicht, das größte Braunkohle, die größte Braunkohleförderung hier bei uns in Deutschland, die hat in 50 Jahren nicht die Hälfte an Fläche verbraucht. Ja, also in solche Dimensionen geht es, ne? Also 50 Jahre nicht die Hälfte, da irgendwie das Doppelte dann in einem einzelnen Jahr. Und wenn sich das ganze Geschäft irgendwie lohnen soll, und auch da finde ich den Vergleich, den du ja eben auch gemacht hast mit der Offshore-Ölförderung spannend, wenn man sich mal anschaut, die gibt es jetzt ja schon eine ganze Weile, aber die deckt ja mittlerweile ein Viertel bis ein Drittel unseres Erdöls global ab. Ja? Und da lohnt es sich dann natürlich auch zu investieren in die entsprechende Technologie, damit das kosteneffizienter wird und so weiter und so fort. Das hat man in den letzten Jahren ja auch gemacht, mit großem Erfolg. Teilweise ist ja mittlerweile Offshore-Ölförderung billiger als die Förderung an Land geworden. Aber genau so eine technologische Entwicklung und die damit verbundenen Gewinne lassen sich ja erst machen, wenn so ein Sektor im großen Stil betrieben wird. Das heißt, es wird auch nicht bei einem Manganknollenunternehmen bleiben, sondern wenn das wirklich ökonomisch relevant werden soll, dann müssen wir davon ausgehen, dass auch da Tausende letztendlich oder Hunderte zumindest weltweit aktiv sein werden mittelfristig. Na, auch dann lohnt es sich erst, die entsprechenden Abbaugeräte, wenn sie in größerer Stückzahl produziert werden und wiederverkauft werden können, ja für Unternehmen auch in dem Bereich überhaupt tätig zu werden. Das müssen sie ja nicht machen unbedingt für ein einziges. Ja? Und wenn man sich das dann vor Augen hält, dass dann hunderte solcher Bergbauunternehmen, die in einem Jahr doppelt so viel machen wie bei uns der Braunkohletagebau in 50 Jahren, wenn man sich das vor Augen hält, dann hat man, glaube ich, eine ungefähre Vorstellung von der Dimension, die uns da eigentlich erwartet. Und das ist dann ein so dermaßen großflächiger Eingriff, auch in dieses gigantisch große, ja, in die gigantisch großen Ozeane, ja, der dann auf jeden Fall Folgen nach sich ziehen wird. Das, denke ich, lässt sich überhaupt nicht ausschließen. Ja? Und das eine ist ja auch, dass wir noch keine Modelle haben. Ja? Aber selbst wenn wir die Modelle haben, ist ja trotzdem klar, was mit diesem Abbau geschieht, also was dort getan wird. Der Meeresboden wird einfach vollkommen entfernt. Ne? Wie, ja, ich glaube, du hattest ja mal dieses Beispiel mit dem Wald. Ne? Man geht durch den Wald und reißt einfach alles raus. Da sieht man das an Land. Genau das Gleiche müssen wir uns vorstellen für den Meeresboden. Man reißt einfach alles weg, inklusive der oberen biologisch aktiven Bodenschicht.
Das muss man auch immer betonen. Öl- und Gasförderung in der Tiefsee hat ja in Anführungsstrichen den Vorteil, dass ich nur ein Loch in den Meeresboden bohre, um dann entsprechend große Reservoire anzuzapfen. Wenn es um den Mineralabbau geht, um den Bergbau, dann muss eben wirklich der Meeresboden weg, so in der einen oder anderen Form. Finde ich auch immer wichtig, weil es gibt ja schon so den Versuch, ich fand es ganz interessant in diesen Interviews mit Gerard Barron, dem CEO von The Metals Company, der auch die ganze Zeit schon in diesem Geschäft drinsteht und die ja auch viele Lizenzen von Nautilus übernommen haben, der das ja so als Paradigmenwechsel dann verkauft und sagt, ja, da hatte man noch gedacht, man geht auf diese Massivsulfide und bohrt die mit richtig schrecklichen Baggern auf, und das machen wir jetzt ja alles nicht. Ja? Also wir sammeln jetzt die Manganknollen ganz sanft vom Meeresboden ein. Unsere Maschinen sind jetzt sanfte Riesen, sagt er. Und das ist also ein ganz schonendes Verfahren. Und aber es ändert nichts daran, es werden riesige Flächen abgeerntet werden. Und es wird nicht gepflückt, sondern es wird irgendwie aufgeschoben. Und wir haben jetzt auch in jüngster Zeit nochmal Informationen wissenschaftlicher Art, dass eben gerade die Manganknollen selber der Ort sind, wo sich Ökosysteme anlagern. Und und wir kennen die Bilder von den deutschen Experimenten, wo man wirklich mal simuliert hat, wenn da so eine Egge langfährt, und man guckt sich dann 20, 30 Jahre später an und man sieht halt die Spuren genau so, weil die Regeneration so langsam ist. Also das ist schon, das muss man immer zusagen, weil ich halt schon den Eindruck, es wird schon so versucht, das alles ein bisschen jetzt sanfter und nachhaltiger zu verkaufen als am Anfang.
Ja, aber das ist nicht sanft und nachhaltig. Und gut, es gibt ja sogar mittlerweile noch Studien, die weitergehen als Barren. Da muss man tatsächlich, was die Manganknollen dann angeht, sagen, okay, die machen noch andere wirklich technologische Optionen auf. Barren mit seinen sanften Riesen, das ist ein PR-Gag, finde ich. Aber es wird jetzt eben auch über Mini-Roboter nachgedacht, die mit künstlicher Intelligenz koordiniert einzelne vorher abgescannte Knollen vom Meeresboden ernten, wo sie mit ihrem Scan zunächst sicher gehen, dass da eben keine Meereslebewesen, ne, darauf sitzen und so weiter und so fort. Also da lassen sich mittlerweile andere Leute schon viel mehr einfallen zu dieser Frage. Aber die Manganknollen sind ja auch nicht das Einzige. Wir haben ja die schwarzen Raucher. Gut, da geht man auch nicht an die aktiven Raucher gehen, weil aus denen 300-400 Grad heißes Wasser rauskommt und da die Bergbautechnik nochmal vor ganz anderen Herausforderungen stände. Man geht an die erkalteten. Die Problematik ist nur, dass die meisten Felder, die bekannt sind, aus einer Mischung bestehen zwischen aktiven Schloten, nicht aktiven Schloten. Das heißt, auch wenn man die nicht aktiven angreift, wird man auch die aktiven, an denen dann diese faszinierende Biodiversität in der Tiefsee zu finden ist, irgendwie zerstören. Und wenn du an die Seeberge gehst und da die Kobaltkrusten abziehst von diesen Seebergen, dann ist das auch eine Entfernung des Ökosystems, ne? Also des Grundstocks des Ökosystems da vor Ort. Ja? Also die Eingriffe geschehen dann ja auch noch, also Manganknollen, muss man sich ja vorstellen, das sind die großen, weiten Flächen, eben mit diesem enormen Flächenverbrauch, der dann auch da ist. Bei den schwarzen Rauchern, da ist der größte Teil in den letzten Jahren der Biologinnen und Biologen der Meinung gewesen, das ist der wahrscheinlichste Ort für die Entstehung des Lebens auf unserem Planeten, ja, den wir da dann irgendwie angehen. Und die Seeberge, das sind einfach die Oasen der Hohen See, weil sie mit ihren Hängen die nährstoffreichen Tiefenströmungen auffangen, und wenn irgendwo Nährstoffe auf der Hohen See zu finden sind, dann rund um die Seeberge. Und genau diese Orte werden dann angegangen. Und der Teil, auf den wir bisher noch nicht zu sprechen gekommen sind, ist ja die Frage, was für rohstoffpolitische Auswirkungen hat das überhaupt? Ne? Brauchen wir das überhaupt? Ist ja auch eine Frage, die jetzt gestellt wird. Ne? Also womit rechtfertigen wir diesen qualitativ neuen Eingriff in die Tiefsee, um so einen Wirtschaftszweig zu eröffnen des Tiefseebergbaus, den bisher noch nicht gab und von dem wir aber wissen, dass er kritische Folgen haben wird für die Umwelt? Womit rechtfertigen wir das eigentlich?
Da gibt es ja einen gewissen Wechsel der Argumente. Also vor Papua ging es ja bei den schwarzen Rauchern, das war ein schwarzer Raucher, da ging es ja relativ stumpf, war die Erwartungshaltung, das meiste, was man da finden, was man da rausbaggern wird aus diesen Massivsulfiden, ist Gold und Kupfer. So, das braucht man eigentlich definitiv nicht. So, sind beides sehr gut substituierbare Materialien, so. Klar, Kupfer braucht man für alles Mögliche, aber die Recyclingquote ist jetzt schon irre bei Kupfer und man kann das auch in bestimmten Bereichen auch nochmal durch andere Materialien ersetzen. Das wurde dann schon klar, das ist sehr, sehr aufgesetzt. Also der Versuch, das als notwendige Rettung der Menschheit vor der Ressourcenknappheit zu verkaufen. Jetzt bei den Manganknollen geht es natürlich wieder um die seltenen Erden. Man gesagt hat, ja gut, da ist das gute Lithium drin, so. Das braucht man ja für alle möglichen technologischen Gimmicks, das braucht man als Halbleitertechnik, ohne das kann man auch die Elektroautos gar nicht fahren lassen. Es hat sich herausgestellt, es gibt die ersten Elektroautobatterien, die ohne Lithium auskommen. So, auch da geht der Fortschritt ein steifes Tempo. Also man darf gespannt sein, was jetzt als nächstes kommt. Das heißt, es ist aktuell richtig, dass sehr viel von diesen seltenen Erden auch verbaut wird in Halbleitertechnik. Aber offensichtlich gibt es da auch noch lange Zeit gar nicht richtig untersuchte und diskutierte Möglichkeiten, das zu ersetzen, zu substituieren, sodass es dann irgendwann wieder um die Mengen geht. Und worauf du immer hingewiesen hast, es wird wenig gefragt, gerade von Seiten der Länder, die jetzt auch solche Rohstoffe produzieren, was wird es mit den Preisen machen? So. Also entweder es rechnet sich alles gar nicht, dann passiert nichts mit den Preisen, dann findet es auch nicht statt. Aber sobald es sich rechnet, wird ja sozusagen Ländern, die das jetzt an Land machen, bei allen Schwierigkeiten, die damit verbunden sind, eine Einnahmequelle wegbrechen, weil die Preise werden dann nach unten korrigiert werden.
Ja, mir erscheint das ja immer, auch wenn man sich anschaut, wer stellt dann überhaupt Lizenzanträge bei der ISA, wer hat überhaupt die Technologie und arbeitet dann wie die Metals Company mit den Ländern des globalen Südens zusammen, die dann für sie die Lizenzen beschaffen. Ja, dann ist es natürlich letztendlich der globale Norden, der den Zugriff auf diese Ressourcen hat damit, einen verstärkten Zugriff. Und auf der anderen Seite sind es viele Länder des globalen Südens, in Afrika und Ozeanien ja prozentual am meisten, die eben von den abhängig sind von Rohstoffexporten, von mineralischen Rohstoffexporten eben auch. Und beginnt der Tiefseebergbau und kann er ökonomisch interessant, ne, also ökonomisch ergiebig umgesetzt werden, sodass es sich lohnt, dann wird das natürlich perspektivisch den Anstieg der knapper werdenden, der generell knapper werdenden mineralischen Ressourcen auf dem Weltmarkt abbremsen. Die Preise werden einfach nicht mehr so schnell steigen, weil das Angebot durch die Ressourcen aus der Tiefsee, ne, wächst. Und das heißt also, letztendlich wird das Einnahmeverlust da zur Folge haben für die rohstoffexportierenden Länder. Und für die, die abhängiger davon sind, ist das von Vorteil. Ne? So macht es eben auch ein Stück weit Sinn für Deutschland. Aber es ist anders, als jetzt hier immer geworben wird. In Deutschland hieß es lange, lange Zeit, wir machen das, um unsere Rohstoffabhängigkeit vom Weltmarkt zu reduzieren, um eigene zu haben. Da wir aber gar kein eigenes Abbauunternehmen haben und auch schon lange nicht mehr haben, war immer klar, das ist jetzt nicht dadurch der Fall, dass wir ein Unternehmen haben, das direkt Rohstoffe nur nach Deutschland exportiert und nur deutsche Unternehmen hätten darauf einen Zugriff. Nein, es ist immer eine Frage gewesen davon, dass irgendein Unternehmen im Namen Deutschlands mehr Rohstoffe, sei es nun Kupfer, Gold oder Nickel und Kobalt, die ja auch noch eine Rolle dabei spielen, auf den Weltmarkt bringen und das Weltmarktangebot erweitern. Ja, also es ist im Prinzip eine Art von Preisregulierung mit so einer Option auf die Zukunft, wenn das dann, ne, im großen Maßstab laufen würde.
Was ich ja jetzt unter der Frage, wie sieht es mit den Lieferketten aus und wie werden die sicherheitspolitisch abgesichert, dann auch nochmal ein Stück anders stellt. Wobei man sagen muss, dass in dem Kontext, was Meeresbodenbergbau ablangt, China relativ klar auf der Seite des globalen Nordens anzusiedeln ist. Die entwickeln auch die Technologie, die haben schon auf mehrere Lizenzen da Anträge laufen, die sind da sehr aktiv. Wenn wir nochmal gucken, die Frage ist ja so ein bisschen, wenn man das so sieht, dass man sagt, da müsste jetzt jemand mal, also ein Moratorium wäre gut, mindestens, oder ein Verbot. Aber sagen wir mal ein Moratorium. Dann stellt sich ja die Frage, wer kann sowas eigentlich beschließen? Und so richtig geklärt ist die Frage, glaube ich, auch nicht.
Im Prinzip müsste sich eine Mehrheit innerhalb der ISA, sowohl beim Rat als vielleicht auch am Ende bei der Generalversammlung, einfach gegen den Abschluss des Mining Codes aussprechen. Wenn es keinen Mining Code gibt, dann wäre erstmal die Sicherheit für Abbauvorhaben in Frage gestellt. Allerdings wissen wir mittlerweile, es gibt da auch eine Ausnahmeregel, weil die Staaten können auch darauf dringen, dass es, wenn es keinen Mining Code gibt, sie letztendlich eine Genehmigung irgendwann bekommen müssen. Und das ist ja genau der Fall gewesen mit dem Antrag, der jetzt für den Druck gesorgt hat bei der ISA, der unter anderem eben von der Metals Company und Nauru auf den Weg gebracht worden ist, dass sie gesagt haben, okay, wir berufen uns genau auf diesen Paragraphen und ist da nun Mining Code oder ist keiner, wir wollen abbauen. Und dann muss es eben unter vorläufigen Standards geschehen.
Das war der Krimi um die Zwei-Jahres-Regelung.
Das war der Krimi um die
Zwei-Jahres-Regelung. Oder die 2 Jahre sind abgelaufen, es gab keine Genehmigung, weil ja auch, also auch die Einhaltung der 2-Jahres-Regel heißt ja dann, es muss eine Genehmigung aktiv erteilt werden und auch die braucht ja eine Mehrheit.
Ja, man hat da einen Kompromiss gefunden. Man hat einfach nochmal 2 Jahre drangehängt. Aber die Metals Company und Nauru haben schon gesagt, toll finden sie das nicht. Und jetzt ist es ja so, dass in der 2-Jahres-Frist, in der wir uns jetzt befinden, bis 25, gesagt hat, okay, man will bis dahin den Mining Code fertig machen, dann könnten wir eben euch auch, sprich Nauru und Metals Company, entsprechend eine korrekte Genehmigung geben. Und ihr dürft auch im Vorfeld schon, und nicht nur die Metals Company, sondern auch andere Anträge stellen. So, also man hat nochmal die Übergangsphase verlängert und da machen auch die Metals Company und Nauru zähneknirschend mit. Aber im Kern ist das so eine Frage der politischen Verhältnisse innerhalb der ISA, wie weit man sich daran hält. Grundsätzlich besteht die Möglichkeit jetzt, dass es 25 dann losgeht. Und die Metals Company deutet das ja auch immer wieder an. Und ein anderer Punkt ist noch wichtig zu beachten, das hat bisher vor allen Dingen Polen angesprochen, schon vor ein paar Jahren. Es steht auch im Vertrag, dass jedes Land das Recht hat, von der ISA zu fordern, das Unternehmen zu starten, das eigene ISA-eigene Unternehmen zu starten, an dem dann alle beteiligt werden. Und da sind jetzt auch Entwicklungen auf den Weg gebracht worden. Es wurde unter anderem ein erster Vorsitzender für das Unternehmen gewählt. So, also auch das ist auf dem Weg. Und das sind eben, ja, 2 Optionen, um Tiefseebergbau zu starten. Wenn der politische Wille oder der politische Gegenwind, sage ich mal, nicht so groß ist, dass das für jeden ja unmöglich erscheint.
Ich glaube, dieses Spannungsfeld hat man ja auch gesehen. Also es geht schon immer um Regularien und Regeln. Irgendwo ist es dann aber am Ende des Tages auch alles Politik und Verhandlung. Dazwischen bewegt sich das. Die ISA muss eigentlich in der Generalversammlung und auch im Rat, also in diesem 36er-Ausschuss, theoretisch mit Konsens entscheiden, wenn man ins Kleingedruckte reinschaut, mit 2/3. Das braucht sie aber eigentlich. Also das ist die formale Regelung für jedenfalls den Beschluss eines Mining Codes, also des Regelwerks zum Abbau für eine bestimmte Sorte von Tiefseemineralien, also entweder die Manganknollen oder die Krusten oder die Massivsulfide und auch für das Erteilen einer konkreten Abbaugenehmigung. So dass ja auf den näheren Horizont, glaube ich, eher die Frage ist, kriegt man genug Staaten zusammen im Rat realistischerweise, um eine 2-Drittel-Mehrheit zu blockieren, sei es für einen Mining Code, sei es für eine Abbaugenehmigung. Und das ist aber, glaube ich, eine sehr offene Frage, ob das reichen kann. Und hängt auch massiv vom politischen Druck in den Heimatländern ab.
Ja, genau. Darum haben wir uns auch lange dafür eingesetzt, dass Deutschland seine Position da entsprechend ändert. Was ja auch
hat's auch gelungen.
Ne, das haben wir, ne, haben wir hingekriegt. Unserer Perspektive, ob das reichen wird letztendlich für so ein Drittel oder die Hälfte bei der ISA, das ist noch fraglich. Das ist wirklich noch fraglich. Und Wie gesagt, diese zwei Punkte, über die ich da gesprochen habe, da ist dann ja auch wirklich, kann es im schlechtesten Fall einfach auch zu einem juristischen Streit kommen, indem die Länder dann sagen, okay, auch wenn ihr uns hier keine Genehmigung gebt, indem ihr den Mining Code einfach nicht verabschiedet und die Regularien dafür nicht schafft, dringen wir dann über die Sachen, die festgelegt sind im Seerechtsübereinkommen darauf, dass es trotzdem dann einen Ausnahmeweg für uns gibt, einen Sonderweg. Womit die dann aber natürlich riskieren, dass im Nachhinein irgendwie vielleicht die ISA sich dann doch darauf einigt, wenn sie es wirklich darauf anlegen würde, dass eben die Abgaben dann entsprechend hochgesetzt werden und das, was da noch alles dranhängt. Weil letztendlich gibt es ja sogar, das haben wir auch noch nicht angesprochen, aber finde ich auch noch einen wichtigen Aspekt, einen Fonds für den globalen Süden, der eingerichtet werden muss. Da müssen auch alle die Abbauen einzahlen, weil aus diesem Fonds dann eventuelle Verluste auf dem Rohstoffweltmarkt, die da entstehen, über genau diese Mechanismen, die wir eben beschrieben haben, ausgeglichen werden. Also eigentlich steht da drin, die Länder des globalen Südens dürfen bei ihren Rohstoffverkäufen keine Verluste durch die Einführung des Tiefseebergbaus erleiden. Sprich, es gibt diesen Fonds und wenn dann nachweisbar ist, hey, der Rohstoffpreis ist gesunken, weil es gibt Tiefseebergbau, dann kriegen die Länder aus dem Fonds Ausgleichszahlungen. Auch sowas. Und für all das kann man natürlich auch Mittelflüsse festlegen oder muss man das auch tun. Und wenn jetzt jemand so auf eigene Kappe anfängt, der hat dann auch eventuell viele Überraschungen vor sich, wenn dann nach und nach dann dazu entsprechende Bestimmungen rauskommen.
Also es bleiben, kann man schon sagen, entscheidende Jahre, die nächsten, wo da noch viel passieren wird und viel gezielt wird und wo die Frage, wie viel politische Öffentlichkeit und politischer Druck mobilisiert werden kann, schon auch von ganz entscheidender Bedeutung sein wird. Aber die Hoffnung, dass ich irgendwann mal mein Häuschen auf meinen 20.000 Quadratmetern Meeresboden errichten kann, ist noch nicht verloren.
Nein, wäre doch klasse, wie bald schon wären.
Ja, so stelle ich mir das vor.
Ja.
Wir sind jetzt durch für heute, aber wir haben eine Menge Dinge noch nicht angesprochen, oder?
Ja, ich finde, wir müssen unbedingt nochmal die AWZ-Frage uns genauer anschauen und unsere alte Studie, die wir zu Papua, die du ja schon erwähnt hast, das ist wieder aktuell geworden.
Dann gibt es ja auch schon wieder Nachfolgeprojekte, wo man dachte, die Lizenz ist tot und jetzt rührt sich da doch wieder eins. Also gut, wir müssen nochmal einen zweiten Teil machen und die offenen Fragen nochmal etwas weiter diskutieren.
Ja, und da müssen wir dann auch nochmal, also sowohl im Pazifik gucken, als auch nochmal nach Europa. Weil in Norwegen gibt es ja diesen Prozess. Norwegen will jetzt ja selbst in seiner AWZ beziehungsweise in der internationalen Wirtschaftszone, die sie zu ihrer AWZ machen wollen, perspektivisch auch Tiefseebergbau betreiben. Das wäre auch nochmal spannend, sich das beides anzuschauen.
Ja, nachdem wir vor ein paar Jahren nach Papua gefahren sind und dort die Initiativen gegen den Bergbau vor der dortigen Küste waren, können wir das jetzt umgekehrt machen, wenn es vor Norwegen passiert.
Ja, genau. Machen wir.